Es gibt Zeiten im Leben, da muss man sich um sich selbst kümmern und deswegen haben wir mal pausiert. 2 Wochen, aber es war hoffentlich erträglich und ich freue mich umso mehr, dass der Gelochthofen wieder mit mir spricht. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, ich war ja da. Sie haben uns gefehlt. Hm. Zuhörer werden sich freuen, dass wir wieder da sind und ein kleines Espresso eingeschenkt haben.
Ja, wunderbar. Also ich freue mich auch, dass Sie wieder da sind. Da ist man mal 2 Wochen weg, da fahren Panzer auf dem Domplatz auf und da passiert allerlei. Da gibt es ja so viel zu besprechen, da reichen ja unsere 10 Minuten eigentlich gar nicht aus, oder?
Gar keine Frage, nur die Panzer auf dem Domplatz sind ja noch das Geringste. Ich meine, inzwischen, wo Sie nicht da waren, 2 Wochen, ist Deutschland zum drittgrößten Waffenlieferanten der Welt aufgestiegen. Also vorletztes Jahr noch Platz 5, letztes Jahr schon Platz 3. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, wenn man da noch Panzer auf dem Dom fährt, dann wird das schon interessant hier. Also unser Sigmar, der im Kabinett ja sitzt, um die Dinge, sag ich mal, ein bisschen langsamer zu gestalten an dieser Stelle, hat scheinbar nicht viel gebracht.
Wie ist denn die China-Reise von Angela Merkel zu beurteilen? Da geht es zwar nicht unbedingt um Waffen, aber das ist ja moralisch auch immer fragwürdig, auf der einen Seite den Moralapostel zu spielen und dann mit China zu verhandeln. Das ist eben geopolitische Geplänkel.
Erstmal freut sie bestimmt endlich mal mit weit weniger Problemen konfrontiert zu werden, wenngleich das Verhältnis zu China ja auch nicht immer ganz einfach ist. Sie sah ja auch schick aus in ihrer neuen Kluft, die sie da bekommen hat. Mal sehen, ob sie die hier zum Bayreuther Festspielen oder sowas an. Mhm. Wäre ja auch mal was anderes, ja. Nein, China ist einfach ein Big Player und ein jemand, den man, sagen wir, natürlich umwerben muss, weil einfach ein Teil unserer wirtschaftlichen Entwicklung von China abhängt. Mehr inzwischen als von den meisten anderen Ländern, mit denen wir Handel treiben. Insofern, wir werden uns unserer Welt nicht einfach backen können. Andererseits, muss man immer wieder Druck ausüben, damit etwas, in die richtige Richtung läuft. Und wir sehen es ja an Erdogan und der Türkei, wenn man das für einen Augenblick, aus dem Auge verliert, dann gibt es plötzlich Entwicklungen, die uns natürlich absolut nicht gefallen können. Insofern ist es richtig, diesen Kontakt zu pflegen, immer wieder darauf hinzuweisen, auf der einen Seite, dass sie sich öffnen müssen, auf der anderen Seite natürlich den eigenen Nutzen auch nicht aus dem Auge zu verlieren. Probleme gibt es ja allein schon durch die Tatsache, in China gibt es große staatliche Konzerne, die versuchen, auf Einkaufstour zu gehen durch die ganze Welt, sind selber auch nicht gut aufgestellt, zum Teil machen sie große Verluste, aber kriegen vom Staat genug Geld, um in Deutschland beispielsweise Firmen oder Ähnliches aufzukaufen. Da muss man sehen, dass das nicht alles eine Schlagseite bekommt. Also es ist gibt viel zu tun.
Die Armenien-Resolution des Bundestags hat ja für großen Wirbel gesorgt. Jetzt werden türkische Abgeordnete oder türkischstämmigen Wurzeln bedroht. Das ist schon eigenartig. Andererseits ist ja die deutsche Kolonialgeschichte jetzt auch wieder ein Thema. Das ist schon hochinteressant, oder?
Das ist richtig. Darf auch nicht vergessen werden, was die Deutschen in Südwestafrika da unten getrieben haben. Das war Mord, zum Teil auch beim Boxeraufstand in China. Da gibt es eine ganze Reihe, Dinge aus der Geschichte, die über die Zeit des Nationalsozialismus hinausgehen, auch schon im Kaiserreich ja zum Teil sehr grausam gelaufen sind. Trotzdem ist es richtig, was die Entscheidung des Bundestages anbelangt, das Verhältnis in der Region, dass man über 1 Million Menschen umbringt und dann hinterher tut, als ob das gar nicht gewesen wäre, das geht unter zivilisierten Ländern im 21. Jahrhundert nicht. Insofern alle Entscheidungen richtig, zeigt auch, wie radikalisiert inzwischen die türkische Politik ist, das heißt dieser Druck auf die Politik. Aber wir sehen ja auch bei uns in der ganz normalen Entwicklung, wie die Rechtsradikale beispielsweise gegen den Justizminister vorgehen, dass insgesamt in den Verhältnissen eine Verrohung stattfindet in Größenordnung, die ich so mir nie vorstellen konnte und wünschen könnte im 21. Jahrhundert. Ich glaube, wir waren in den 90er Jahren zum Teil weiter, als wir heute sind.
Und im 21. Jahrhundert und in Amerika wird wild um sich geschossen. In einem schwulen Club hat es Unmengen Tote gegeben. Das ist ja grausam. Hat das nur was mit den Waffengesetzen zu tun in Amerika?
Ja, nicht nur. Ich glaube, das ist schon dieser Hintergrund, das Aufladen, die Aggressivität in vielen Regionen der Welt, insgesamt aggressives Vorgehen, auch innerhalb der Gesellschaften, die zerfallen, zum Teil in Gruppeninteressen, zum Teil Extremes nach oben gespült wird, was früher, doch mehr oder weniger unterdrückt oder im Schach gehalten werden konnte. Insofern ist es ja sicherlich jetzt eine Frage, welchen Hintergrund hat das, aber ich glaube, die Tatsache allein, dass jemand, wenn er beschlossen hat, so ein grausames Verbrechen zu begehen, dass der dann einfach in den Supermarkt geht und sich eine Maschinenpistole kauft, alles mit der Begründung, wir müssen wehrhaft sein. Das ist in Amerika natürlich ein katastrophaler Zustand. Und da hat Obama auch das, was er versprochen hat, nicht bringen können. Das heißt, diese Gesetze einzuschränken. Und ich vermute auch, die Waffenlobby wird dann sofort kommen und sagen, ja, wenn diejenigen, die da an dem Abend in dem Club waren und getanzt haben, alle noch einen Colt gehabt hätten, dann hätten wir das verhindern können. Also dieser Unsinn, also eine Denkweise aus dem 19. Jahrhundert, die da nach wie vor kultiviert wird, da hat Amerika noch große Probleme. Hier sind es ja Waffenschmuggler, die zumindest die Leute mit Waffen versorgen. Dort ist es der Staat selbst, der das zulässt. Also insofern grausamst und unabhängig davon, ob der IS nun was damit zu tun hat, denn, sag ich mal, oftmals sind die Hintergründe ja so einer Tat ja auch sehr psychopathisch persönlich.
Ich rede ja ungern mit Ihnen über Fußball, also allgemein, weil das nicht so mein Thema ist. Ich muss aber.
Sind wir beide keine Experten, aber immerhin, wir nehmen es wahr zur Kenntnis, dass da was läuft irgendwo in Frankreich.
Ja, und im Zusammenhang wird ja viel geschrieben dann über Deutschlandfähnchen und Nationalismus und so weiter. Und da habe ich gelernt, dass es einen Unterschied zwischen Patriotismus und Nationalismus gibt. Und ich bin trotzdem immer noch zwiegespalten. Wenn jemand so euphorisch mit der Deutschlandfahne rumrennt, hat das was mit meiner Ostvergangenheit zu tun, dass ich ein Problem mit Flaggen habe? Oder wie würden Sie das psychologisch analysieren?
Na, wenn Sie mal auf den Domplatz zu Herrn Höcke gehen würden, würden Sie ja sehen, wie patriotisch begeistert dort die Fahnen geschwungen werden. Grundsätzlich ist nichts dagegen zu sagen. Also wenn Sie durch die Schweiz fahren, da hat ja jeder Bauernhof seine Schweizer Fahne und ja, sag ich mal, an sich erstmal ist das nicht weiter schlimm. Die Frage ist, in welchem Kontext das Ganze stattfindet. Und da muss man sich genau anschauen. An dieser Stelle ist es zur Ausgrenzung der anderen. Ich bin selbst kein Patriot von niemand und habe immer die Befürchtung, wenn von uns Patriotismus, wie in Russland im Augenblick, von den Leuten verlangt wird oder wie Erdogan ganz stark den Patriotismus bemüht. Ich glaube, am Ende ist es immer, fast immer der Nationalismus, der gemeint ist und der Kern sitzt in diesem Patriotismus drin. Das heißt, ein gesundes Verhältnis zur eigenen Nation, Gesellschaft, Freude, wenn sie mal gewinnt und Trauer, wenn sie mal verliert. Aber das Ganze findet in einem Bereich des Spaßes statt und nicht der Politik. Das ist im Augenblick nicht unbedingt der Fall, es ist das Gegenteil. Und ich vermute sogar, ich habe mir gestern Abend nochmal schnell angesichts dieser Hooligan-Ausschreitung in Marseille, wo die Russen und die Briten beteiligt waren, habe ich mir die russischen Nachrichten und Kommentare in den russischen Zeitungen mal angeschaut. Die sind doch recht zurückhaltend. In der Bevölkerung wird man sagen, na, da sind doch unsere Hooligans doch die stärksten von der Welt, wenn sie die Briten sogar geschlagen haben. Das heißt, da wird ein Unsinn kultiviert, den es ja auch bei uns im Kleinen gibt. Schauen Sie mal. Wir haben hier drittklassigen Fußball, wo sich die Mannschaft jedes Mal aufs Neue rettet, überhaupt die Klasse zu erhalten. Oder bei viertklassigen, fünftklassigen Fußballbegegnungen gibt es schlimme Übergriffe von Hooligans. Und das wird letztlich im Fußball geduldet, weil man meint, diese Fankultur nicht, sag ich mal, abseits stehen lassen zu können. Also da hat einfach eine Entwicklung stattgefunden in Europa, in der Welt, wo ich sagen würde, da ist viel zu tun. Und diese FIFA, die so viel Geld verdient, könnte ja einen Teil ihres Geldes zumindest in die Behebung dieses Übels stecken.
Jetzt haben Sie den Schwenk nach Thüringen oder nach Erfurt gebracht. Wir wollten ja nicht mehr so häufig über die AfD sprechen, aber im Zusammenhang mit der Erfurter...
Wir haben drei Wochen nicht drüber gesprochen, ist das schon eine schöne Pause gewesen.
Ja, allerdings, ja. Dann müssen wir über die Erfurter sogenannte Moschee sprechen und auch über Höcke und den MDR. Das ist ja kurios, dass Herr Höcke eigenartig untertitelt wurde. Glauben Sie, dass da ein Redakteur sich einen Scherz erlaubt hat oder ist das ein Fehler, der passiert ist?
Nein, das passiert ja immer mal. Diese sogenannten Bauchbinden erklären ja dem Zuschauer, wenn er nicht von Anfang an vielleicht in der Sendung war oder vergessen hat, wenn die eingeblendet werden, wer mit wem da gerade spricht. Und in einer Diskussion über die Moschee hieß es dann plötzlich bei Herrn Höcke, dass er Abdullah heißt mit dem Vornamen. Also es ist der Name des Vertreters der Ahmadini-Gemeinde eingeblendet worden. Finde ich natürlich an so einer Stelle interessant und pointiert. Also Abdullah Höcke, wir hatten ja schon Bernd Höcke durch die Heute-Show. Abdullah Höcke ist auch nicht schlecht an dieser Stelle. Was mich eigentlich in dieser Sendung doch mehr interessierte, wie ängstlich so ein Höcke ist. Ich meine, ich würde ja noch verstehen, wenn er im Osten groß geworden wäre und nie einen Ausländer gesehen hat, wie es so heißt, immer so schlecht hin, bis auf ein paar Vietnamesen vielleicht. So, und jetzt kommt einer aus dem aufgeklärten Westen und ist so ängstlich und hat Angst vor jeder Veränderung und behauptet ernsthaft, dass in 20 Jahren Deutschland sozusagen von den Horten, die von außen kommen, völlig untergeht. Also wirklich absoluter Unsinn. wird aber gerne geglaubt von einem Teil der Thüringer. Hier zeigt sich bei der Moschee tatsächlich, wie tolerant, sagen wir, so eine Gesellschaft ist. Sie müssen ja mal daran denken, selbst die DDR war ja an der Stelle offen. Sie hat ja den ersten Synagogenbau nach dem Krieg in Erfurt ja zugelassen. Also wir haben mitten in der Stadt eine Synagoge stehen mit einer relativ großen Gemeinde, die da ein- und ausgeht. Und niemand würde auf die Idee kommen, auch nur an irgendeiner Stelle zu sagen, es gibt dadurch Probleme. Das heißt, diese ganze Diskussion ist natürlich ein billiger Versuch, Politik zu machen, sich die Hände zu wärmen an dieser ganzen Geschichte. Und für mich wird spannend sein, ob die Erfurter sich nochmal auf so etwas einlassen. Sie haben ja dreimal in der Geschichte die Juden in dieser Stadt umgebracht. Also zweimal im Mittelalter und einmal waren es noch die Großväter und Väter gewesen, die die Menschen hier einfach aus den Häusern zerrten, Frauen und Kinder umbrachten. Das heißt also, an dieser Stelle glaube ich schon, dass da die Gesellschaft aufpassen muss. Und das müssen vor allem nicht nur die Radikalen aufpassen, die da auf dem Domplatz rumrennen, sondern es müssen die normalen Bürger aufpassen, ob sie als intolerante, hässliche Stadt in Europa gelten wollen.
Und mit diesen ernsten Worten entlasse ich Sie in die Woche, Herr Lochthofen. Und vielleicht können wir etwas fröhlicher dann ausklingen nächste Woche um die gleiche Zeit, kurz nach neun. Dankeschön.
Ja, wir können dann die restlichen 25 Themen, die wir in den Tagen jetzt nicht behandeln konnten, noch nach. Okay.
So machen wir das. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und eine schöne Zeit.
Ja, und endlich mal wieder ein bisschen Sonnenschein. Genug Regen hatten wir ja endlich.
Tschüss.